Ja, du, Uli hat schon gesagt, es ist nicht mehr so klar heute, wenn man als Bub auf die Welt kommt, dass man ein Mann wird und als Frau oder als Mädchen auf die Welt kommt, eine Frau wird. Es stiftet viel Verwirrung der Welt. Und ich werde euch einen Artikel lesen aus der Zeit Online vom 31. Januar 2016, schon 2 Jahre alt, ist aber immer noch top aktuell. Es geht um die Übergriffe, die hier in der Silvesternacht 2015 in Köln stattgefunden haben. Ich denke, das haben die meisten von uns mitbekommen. Der Autor hat den Auftrag für den Artikel von einer Kollegin aus der Redaktion bekommen. Er steigt ein mit der Frage, weshalb hat es eigentlich keine Rangelei unter Männern gegeben? Warum haben die Partner der angegriffenen Frauen diese nicht mit aller Kraft zu schützen versucht? Berichtet wurde über prügelnde Deutsche jedenfalls so gut wie nichts, stimmt. Die Kollegin sagte, sie habe in einem Fernsehbeitrag ein Interview mit so einem Freund einer attackierten Frau gesehen. Der Freund sei noch ganz schockiert gewesen und habe gezittert. Er habe gesagt, seine Freundin sei belästigt worden, obgleich er sie an der Hand gehalten habe. An der Hand gehalten, sagte die Kollegin mit allen Anzeichen der Ratlosigkeit. Dabei hätte er doch mit seinen Händen dazwischen gehen müssen. Man müsse mal was Grundlegendes über den deutschen Mann schreiben. Dann las ich einen Artikel in der FAZ. Die Autorin berichtete mit großer Sympathie von zwei russischen Schriftstellerinnen, die eine Krise europäischer Männlichkeit diagnostizierten. In Russland wäre ein Szenario wie in Köln undenkbar gewesen. Es wäre ohne Opfer unter den Angreifern nicht abgegangen, sagte sie noch. Und gegen Ende vom Artikel schrieb er, man darf vom deutschen Mann nicht erwarten, dass er seine Frau beschützt. Das entspricht nicht seiner zeitgemäßen Rolle. Und ein solcher Anspruch wäre letztendlich auch ein Affront gegen die Gleichberechtigung. Die meisten Männer, nicht alle, sind zwar aufgrund ihrer biologischen Ausstattung schlagkräftiger als Frauen, aber unwillig und womöglich unfähig, auch zuzuschlagen. Frauen, die gerne beides hätten, den durchgegenderten Mann und den Beschützer, denen muss man leider sagen, beides geht nicht. Natürlich bedient der Artikel gewisse Klischee. Und doch muss ich sagen, er nimmt auch auf eine humorvolle Art und Weise genau die Spannung auf, die wir haben in der heutigen Welt. Wann ist ein Mann eigentlich ein Mann? Wie können wir richtig Mann sein? Und es ist nun mal so, wenn wir in die Welt schauen, denn Hans ist noch mit ganz anderen Wertvorstellungen aufgewachsen, was ein Mann ist oder ein Marcel, wie ich das bin und wie ein Ramon und ein Benjamin aufwachsen. Das hat sich verändert in der heutigen Zeit. Was heisst denn jetzt ein Mann zu sein? Der Jonas hat uns vor einer Woche bereits sehr gut in die Grundlagen von diesem Thema mit hineingenommen. Was bedeutet Mann und Frau zu sein? Und er ist auf die Grundlage eingegangen, Mann und Frau, die nicht gleich sind, nicht gleichartig, aber doch beide gleich wertvoll sind. Gleichwertig, aber eben nicht gleichartig von Schöpfung her. Da ist ein Unterschied. Etwas, das bereits in der Schöpfung so ist und wo Gott das Prädikat darüber hat, sehr gut. Es ist sehr gut, dass da ein Unterschied ist, aber beide gleich wertvoll sind. Er hat uns aber auch aufgezeigt, dass das sehr gut durch den Sündenfall entstellt worden ist. Dass das sehr gut von damals heute nicht mehr sehr gut gelebt wird. Das Ganze hat angefangen mit der Trennung zu Gott. Der Mensch, der getrennt ist zu Gott. Der Mensch, der sich entschieden hat, ich will nicht unter dieser Herrschaft Gottes sein. Hat sich wegbewegt von Gott. Hat sich wegbewegt vom Leben. Gott ist Leben. Hat sich wegbewegt von dieser Freiheit, die er in Gott gehabt hat. Hat sich aus dieser Unterordnung von Gott rausgelöst und hat gesagt, ich will selber bestimmen. Und das hat zur Folge gehabt, dass der Mensch zwar nach wie vor in dieser von Gott geschaffenen Welt mit all ihren Lebens- und Aufgabenbereichen schafft, aber nicht mehr so, wie es Gott gedacht hat, sondern selber versucht zu machen. Die Sünde ist in die Welt gekommen und das führt zu einer Entstellung oder sogar zu einer, Pervertierung von all diesen Lebensbereichen. Wir haben eine entstellte Körperlichkeit. Seit dem Sündenfall kommen Menschen mit Behinderungen auf die Welt. Seit dem Sündenfall ist der Mensch an einer Schwäche ausgesetzt. Erleben wir Krankheit und letztendlich den Tod, wie es Gott vorausgesagt hat. Seit dem Sündenfall gibt es, dass auch die Thematik Transgender, Menschen, die nicht als eindeutig Mann oder Frau auf die Welt kommen, existieren. Entstellte Körperlichkeit und löst vielfältige Not aus. Entstellte Gemeinschaftsfähigkeit, Beziehung zu Gott, wo radikal gestört ist. Der geistliche Tod, wie die Bibel das nennt. Ein Mensch ist nicht möglich, Beziehung mit Gott zu haben von sich aus. Gott musste aktiv werden. Entstellte Gemeinschaftsfähigkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Es gibt Spannungen zwischen den Menschen. Grundproblem Egoismus. Der Mensch schaut nur auf sich selber, was ihm gut tut und lebt entsprechend. Ist mit ein Grund für die ganze Debatte um Hashtag MeToo. Der Mensch nimmt sich, was er will, achtet nicht auf die anderen. Entstellte Verantwortlichkeit. Der Mensch hat sich selber zum Maß aller Dinge gemacht und ist nicht mehr Gott gegenüber verantwortlich. Er will sich nicht mehr jemand anderem gegenüber verantworten, sondern macht selber, was gut ist. Entstellte Verantwortlichkeit. Und letztendlich auch eine entstellte Emotionalität, Minderwertigkeitsgefühl, Depressionen. Wir koppeln unsere Gefühle, unsere Emotionen an falsche Wertmaßstäbe. Und das bringt uns durcheinander. All das hat letztendlich einen Einfluss darauf, wie wir als Männer und Frauen miteinander umgehen, was wir für ein Selbstverständnis haben. Und wenn wir das mal betrachten, in seiner Tragweite, ist eigentlich kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Im Gegensatz, es ist eigentlich ein Wunder, dass noch so viel funktioniert. Dass noch so viele Männer und Frauen miteinander auskommen, dass sich die Menschheit nicht so längst selber ausgerottet hat. In der Gnade Gottes ist die Entstellung nur so weit fortgeschritten, dass doch noch irgendwo das Leben miteinander funktioniert. Und darum ist auch die Thematik Mann und Frau sein in dieser Welt, die so entstellt ist, nicht ein einfaches Thema. Für uns Menschen herausfordernd, weil sich der Mensch grundsätzlich nicht mehr am Willen Gottes orientiert. Oder wo der Wille Gottes bekannt ist, das nicht will, oft aber schon gar nicht weiss. Der Mensch weiss nicht mehr, wie es Gott denkt hat. Dort, wo er es weiss, wie er es denkt hat, will er sich nicht unterordnen. Und dort, wo er sich will unterordnen, ist es so schwierig und funktioniert nicht. Und das ist der Grund, warum wir heute Morgen noch so viele Gedanken zu dieser Thematik machen können. Und darum wollte ich ein Abendmahl vorhin feiern. Die Gedanken zu dieser Thematik lohnen sich erst, wenn wir aufs Kreuz schauen. Wenn wir anschauen, was heisst es denn Mann und Frau sein? Und das auch wenn du ausleben, das funktioniert nur in Unterordnung unter dem Tod von Jesus. Letztendlich haben wir dort erst die Kraft über und den Blick dafür, dass wir das auch so leben können. Es geht darum, dass wir die Entstelltheit von unserer Beziehungsfähigkeit, von unserer Losigkeit, dass wir das Jesus angeben, dass er es wieder heil machen kann. Und darum geht es im Grundlegenden eigentlich um zwei Fragen heute Morgen. Um die erste Frage, haben wir, hast du, habe ich ein Ja zu Gottes Schöpfungsordnungen? Wenn wir ein Ja dazu haben, oder will ich mich lieber der Welt angleichen und sagen, ich mache es so, wie es die Welt macht? Und dann hast du alle Freiheit, weil die Welt ist sich nicht einig, wie man es macht. Oder will ich ein Ja dazu haben, wie es Gott sieht? Und nachher, wenn ich das Ja habe, ist die grosse Frage, bin ich bereit, das zu leben aus der Hilfe von Gott? Wenn ich es alleine probiere, werde ich klaglos untergehen. Sang- und klanglos, nicht klaglos. Klagen werde ich viel. Bin ich bereit, mir von Gott helfen zu lassen? Bin ich bereit, Jesus in mein Leben hineinreden zu lassen und zu sagen, ja, hilf du mir auf dem Weg. Ohne wird es nicht möglich sein. Wir brauchen Jesus, um in dieser Thematik vorwärts zu gehen. Ohne ihn werden wir es vergessen können. Wie so oft eigentlich in den Predigten sind das die grundlegenden Fragen. Bin ich bereit, mich Gottes Ordnungen unterzuordnen? Habe ich ein Ja dazu? Und zweitens habe ich ein Ja dazu, dass Jesus mein Leben darf gestalten und er mir hilft in dem Sinne. Oder will ich selber wurschteln? Und wenn wir dann in die Bibel schauen, dann sehen wir, von Beginn weg orientiert sich das Thema Mann und Frau sie immer aneinander. Wir können Mann sein und Frau sein nicht losgelöst voneinander betrachten, obwohl wir das heute Morgen und nächsten Sonntag machen. Aber ihr werdet merken, es braucht immer wieder den Bezug zueinander. Mann sein ist definiert aufgrund von dem, wie er sich auch der Frau gegenüber verhaltet. Und umgekehrt ebenso. Mann sein, einfach autonom betrachten, funktioniert nicht, weil das Gott von Beginn weg in die Beziehung, in die Ehe hineingelegt hat. Das heisst jetzt aber nicht, dass alle, die da sind und nicht oder nicht mehr geheiratet sind, nicht betroffen wären von dieser Thematik. Oder auch wenn es heute Morgen ums Thema Mann sein geht, dass die Frauen nicht betroffen wären. Eben gerade von dieser Verzahnung. Und weil es eine Schöpfungsordnung ist und eine grundlegende Identität, betrifft es uns letztendlich alle. Und darum möchte ich gerade bei diesem grossen Thema einsteigen, das Jonas vor einer Woche bereits anklingen lassen hat. Der grosse Aufgabenbereich vom Mann, Haupt sein oder herrschen. Sehr negative Wörter, oder für viele klingen sie sehr negativ. Das Herrschen, wo im Sündenfall als Folge von der Sünde über die Frau ausgesprochen wird. Ich werde den Vers nochmal lesen. Ist in 1. Mose Kapitel 3, der Vers 16. Und der Herr sprach zur Frau: Ich will dir viel Mühsal schaffen. Wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Oder Elberfelder übersetzt: Und er aber wird über dich herrschen. Sie hört die Worte. Und oft werden sie dahingehend verstanden, ja, das ist der Fluch, den Gott über die Frau ausgesprochen hat. Und es stimmt teilweise, wenn das mit dem Schmerzen haben, unter Qualen Kind gebären, ja, das war nicht so voran. Aber Jonas hat uns letztes Mal schon aufgezeigt, dass das mit dem Herrschen vom Mann schon vorher ein Thema war. Der Jakob Thiessen, Rektor von der STH Basel, schreibt dazu Folgendes: Eine genaue biblische Untersuchung zeigt jedoch, dass das Herrschen des Mannes über die Frau keine Strafe, sondern vielmehr Schutz bedeutet. Gott erinnert die Frau offenbar an die Tatsache, weil sie beim Sündenfall nicht beachtet wurde. Und zwar nicht einfach von der Frau nicht, sondern auch vom Mann nicht. Beide haben ihre Rolle nicht eingenommen, die sie vorher schon hatten. Also dass der Mann soll herrschen, ist bereits eine Schöpfungsordnung. Die Weisungen für das Leben im Garten Eden hat Adam ja bekommen, nachdem er geschaffen worden ist. Und nachher hat er all die Tiere benannt, hat ihnen einen Namen gegeben. Auch einen Ausdruck davon, dass er der Erstgeborene ist, dass er das Haupt ist. Und erst nachher ist Eva geschaffen worden. Wenn Gott beiden gleichzeitig hätte wollen die Anweisungen geben, wie das Leben im Garten Eden soll abgehen, hätte er die Eva voran geschafft. Er hat dem Adam von Beginn weg den Auftrag gegeben, eine Verantwortung zu übernehmen für die Eva. Und auch wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir ganz klar die Unterordnung der Frau, die dort wieder betont wird. Ich werde mal Epheser 5, das ist ein sehr bekanntes Kapitel in diesem Zusammenhang, Epheser 5, ab dem Vers 22 lesen. Epheser 5, 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als sein Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, in allen Dingen. Und ja, ich rede heute Morgen zu den Männern und nicht zu den Frauen, auch wenn der Text grundsätzlich anders steht. Also, ich rede auch zu den Frauen, aber es ist eigentlich ein Aufruf an die Männer. Hauptsache wird da wieder bestätigt. Im Kolosserbrief ganz ähnlich. Und das Spannende ist jetzt, dass der Paulus an verschiedenen Orten, wo er um die Ungleichartigkeit von der Frau und dem Mann redet, bezieht er sich mit seinen Versen nachher auf die Schöpfung. Das macht er so in Epheser 5, ein bisschen später, greift er auf die Schöpfungsordnung zurück. Das macht er so im Römer 1, Vers 24 bis 32, wo es um Homosexualität geht, wo er sich auf die Schöpfungsordnung von Mann und Frau beruft, auf eine Unterschiedlichkeit. Das macht er auch im 1. Timotheus 2, 12, so, wo es ums Lehrverbot geht für die Frauen. Beruft sich zurück auf die Schöpfungsordnung. Also Paulus schaut die ganze Thematik nie als eine Notordnung aufgrund des Sündenfalls an, sondern als eine Schöpfungsordnung. Somit müssen wir genauer klären, was bedeutet denn Haupt sein, was bedeutet Herrschen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass einige da reinhocken und sagen, aber es klingt eben schon sehr negativ. Was heisst das jetzt genau? Und darum möchte ich weiterlesen in Epheser 5. Ich habe bis 24 gelesen, lesen wir mal noch 25 und 26. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Und da spüren wir etwas von dem, was bedeutet Haupt sie. Der Paulus sagt nicht, ihr Frauen unterordnet euch den Männern, weil sie sind das Haupt, und sagt nachher mal, und ihr könnt sie jetzt knechten. Sondern er sagt, Haupt sie bedeutet, gleich zu handeln, wie Jesus gehandelt hat, weil er Haupt ist von der Gemeinde. Das ist das Vorbild von Haupt sie. Und er sagt, Jesus hat sich dahin gegeben für die Gemeinde. Das, was wir im Abendmahl gefeiert haben. Er hat sein Leben geopfert, damit seine Gemeinde geheiligt würde. Das ist Haupt sie. Das ist das, was die Bibel auch meint, mit Herrschen letztendlich. Das geht nicht um die Unterdrückung, die wir kennen von verschiedenen Despoten oder von Männern, die das komplett falsch gelebt haben. Wenn wir im Alten Testament schauen, was das Herrschen bedeutet, ist nichts von Macho-Gehabe und sich dienen lassen. Herrschen, es gibt verschiedene Wörter, die für Herrschen gebraucht werden im Hebräischen. Das Wort, er wird über dich herrschen, wird zum Beispiel gebraucht für Sonnen und Mond, die über den Tag herrschen. Das heisst, herrschen im Sinn von, sie sollen Ordnungen in einen Zeitablauf bringen. Ordnung, eine Struktur drin bringen. Der Kain soll über die Sünde herrschen, um die unheilsamen Folgen zu vermeiden. Wenn nicht der Kain über die Sünde herrscht, wird sie über ihn herrschen. Aber dann im negativen, im tyrannischen Sinn. Also eine geistliche Verantwortung, die da zum Ausdruck kommt. Am Abraham, sein Knecht, hat geherrscht über alles, was der Abraham hatte. Und das heisst nicht, dass er das missbraucht hat, um für sich selber einsetzen zu können, sondern er war der Verwalter von Abraham. Der Abraham hat ihm zugetraut, du darfst mein Hab und Gut verwalten. Du herrschst darüber. Der Josef hat in Ägypten geherrscht. Er hat dem Land Rettung gebracht, hat sich eingesetzt für das Land. In Verantwortung vor dem Pharao hat er geherrscht über das Land. Und ist somit eigentlich ein Typus auf Jesus hin, auf Gott hin. Herrschen wird meistens in Bezug auf Gottes Herrschaft über sein Volk gebraucht. Und das ist ja gewiss zuletzt das, was wir mit einer tyrannischen Herrschaft assoziieren. Das ist eine liebevolle, eine gut gemeinte, eine schöne und wohlbringende Ordnung, die Gott da für die Menschen hat. In diesem Zusammenhang braucht das Alte Testament das Wort Herrschen. Und das ist der Begriff oder das ist das Bedeutungsspektrum, das wir geben müssen, wenn wir von Haupt sein und Herrscher reden. Es geht also darum, die Verantwortung für eine heilsame Atmosphäre zu übernehmen. Als Menschen verstehen wir Haupt sein und Herrscher oft negativ. Und mich erstaunt es nicht, wenn wir sie so verstehen, bei all diesen Vorbildern, die wir in der Weltgeschichte hatten, wenn die feministische Bewegung aufsteht, wenn die Frauen grundsätzlich aufstehen und sagen, ich bin nicht bereit, mich unter meinen Mann zu unterordnen, wenn Herrscher so aussieht. Absolut verständlich. Ich verstehe, dass Feministinnen schreien und sagen, das kann doch nicht sein, das ist altmodisch, das patriarchalische System, das wollen wir nicht, wir sind modern, wir wollen Gleichberechtigung. Ich bin aber überzeugt, wenn die Personen, die da so laut am Rufen sind, genau anschauen und herausfinden, was Herrschen nach dem biblischen Prinzip bedeutet, dass sie sehr schnell werden verstummen. Ich glaube, wenn wir Männer anschauen und anfangen zu erkennen, was es heisst, Haupt zu sein, Verantwortung zu übernehmen, dann werden vielleicht wir sehr schnell aufstehen und sagen, warum eigentlich genau wir? Warum haben wir so einen mühsamen Auftrag bekommen? Warum sollten wir Verantwortung übernehmen? Warum können die Frauen nicht selber für sich schauen? Warum soll ich noch für meine ganze Familie Verantwortung tragen? Und ja, es ist eine Frage, die man stellen kann. Aber ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Weil es eine gute Ordnung ist, die Gott geschenkt hat. Wo man vielleicht nicht bis ins Letzte verstehen könnte. Aber ich glaube, je mehr, dass wir da drin leben, werden wir merken, es ist die Ordnung, die sagen, die wo Gewinn bringt. Weil es offensichtlich gut ist. Weil es Gott so hat wollen. Der John Piper und der Wayne Grudem, zwei bekannte evangelikale Theologen, sagen zu dem Thema Schöpfungsordnung Gottes. Wenn Gottes Führungsordnung nicht anerkannt wird, dann bringt das Schaden und Ruin. Sowohl Männer als auch Frauen sind empfindlicher für Irrtum und Sünde, wenn sie die Ordnung verlassen, die Gott beabsichtigte. Ich habe keine PowerPoint-Folie gemacht und ich kann es nicht selber nachlesen, darum sage ich es nochmal. Wenn Gottes Führungsordnung nicht anerkannt wird, dann bringt das Schaden und Ruin. Sowohl Männer als auch Frauen sind empfänglicher für Irrtum und Sünde, wenn sie die Ordnung verlassen, die Gott beabsichtigte. Mir ist der Satz eingefahren. Und ich sage, ja, das hat etwas. Und sie sagen nicht, wenn wir in diesen Ordnungen wandeln, dann werden wir nicht mehr sündigen. Aber sie sagen, wenn wir die Ordnungen von Gott verlassen, sind wir viel anfälliger für Sündigen. Weil wir nicht mehr wissen, wo unser Kopf steht. Wenn wir kein klares Muster haben, kein Raster haben, wo wir drin leben, dann sind wir anfälliger für Irrtum und Sünde. Ist das, was wir beim Sündenfall erlebt haben? Adam und Eva haben sich nicht dieser Ordnung Gottes untergeordnet. Und es ist zu Sünde gekommen. Der Mann trägt Hauptverantwortung. Jetzt ist das ja etwas, wo nicht einfach so, Stefan, wo du geheiratet hast, ein paar Jahre her, ist ja nicht etwas, wo du in dem Moment einfach plötzlich hast können. Der Nathanael, noch nicht geheiratet. Sobald er heiratet, ist das jetzt ein Auftrag, den er einfach plötzlich leben kann. Und wenn seine Frau leider vielleicht irgendwann mal sterben sollte und er verwitwet, ja, hat er dann den Auftrag nicht mehr. Muss er das nicht mehr leben? Nein, das Hauptsein, das Herrschen ist eine Identität. Das ist sozusagen eine Grundvoraussetzung, die der Mann soll und darf trainieren. Es ist nicht etwas, das jetzt einfach nur die verheirateten Männer angeht. Ich finde es noch spannend, grundsätzlich Epheser 5, ja, das richtet sich an die verheirateten Männer. Obwohl es also selbstverständlich wäre, dass christliche Männer so leben, wird die Anforderung trotzdem im Anforderungskatalog für die Ältesten nochmal aufgelistet. Wenn wir im Timotheusbrief lesen, dann steht dort, wie ein Ältester sein sollte. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat, in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also offensichtlich ist das eben nicht so ein einfacher Auftrag. Und viele Männer, auch in den christlichen Kreisen, kommen dem Auftrag nicht nach. Warum auch immer, das lassen wir jetzt mal offen. Und er weist Timotheus an und sagt, hey, nur solche Männer in Gemeindeleitung, die den Auftrag auch wirklich leben. Es ist also nicht ein einfacher Auftrag. Es ist ein Auftrag, wo wir drin wachsen müssen. Es ist eben nicht einfach nur ein Auftrag, sondern es ist eine Identität. Wir müssen das verkörpern lernen als Männer. Und darum ist das etwas, was auch unverheiratete Männer betrifft. Es ist eine grundsätzliche Schöpfungsordnung, in dieser Verantwortung zu leben. Wir können nicht Verantwortung für Frauen und Kinder übernehmen, die nicht uns sind. Das ist es so. Aber es geht um die Grundverantwortlichkeit, zuerst mal meinem eigenen Leben gegenüber. Wie will ich Verantwortung für eine Familie, für Kind, für eine Frau übernehmen, geistlich, gut vorstehen, wenn ich es nicht einmal für mich selber kann? Und wie will ich Verantwortung geistlich für eine Gemeinde übernehmen, wenn ich es für meine Familie nicht kann? Also ihr seht, da ist ein Aufbau drin. Es geht um eine Schöpfungsordnung in diesem Hauptsein und nicht einfach nur um einen Auftrag während dem Geheiratensein. Und darum möchte ich da die Herausforderung in den Raum stellen. An uns Männer, sind wir bereit, uns dem zu unterordnen? Dieser Schöpfungsordnung zu unterordnen und zu sagen, es ist so und ich will das auch leben. Und ich weiss, wenn wir jetzt da sagen, ja, bringt das viele Fragen mit sich. Ich bin über Weihnachten und Neujahr in so einen Prozess hineingeführt worden, wo ich plötzlich gemerkt habe, hey, habe ich meine Verantwortung bisher einmal wahrgenommen? Und ich habe mich neu entschieden und gesagt, ich will den Auftrag wahrnehmen. Und ich habe Sarah gesagt, ich will das, aber ich weiss irgendwie noch nicht, wie ich das machen soll. Und ich glaube, wir könnten noch ein paar Predigten und Bibelstunden machen, um jetzt das genau auszuführen. Was heisst das, Hauptsein? Aber dann geben wir noch die Zeit zum Vorbereiten, weil ich weiss es auch noch nicht so genau. Aber ich will euch ein paar Charakterzüge mitgeben, die wir bei Jesus sehen. Er ist Haupt der Gemeinde. Und wenn wir ein bisschen anschauen, was er für Charakterzüge hat, zeigt uns das ein bisschen, wonach wir Männer sollen dürfen streben. Selbstlosigkeit, Selbstaufopferung, Demut, Sanftmut, bedingungslose Liebe, Mitleiden, Barmherzigkeit, Konsequenz, Ermutigung. Und ich vermute, die Liste könnte man noch fortsetzen. Ich habe das einfach mal rausgenommen, die Liste, aus einem Artikel von Jakob Thiessen zu dem Thema Haupt und Hauptsein und verantwortungsvoller Vater und Ehemann sein. Ich habe den Artikel da einen aufgelegt, weil ich ihn sehr wertvoll finde. Ich habe 15 Kopien gemacht. Wenn es mehr Männer gibt, die den Artikel gerne hätten, ich schicke ihn euch gerne digital oder durch einen Ausdruck. Ihr dürft euch bedienen. Dort steht noch ein mehr zu diesen einzelnen Punkten. Hauptsein hat mit einem Charakter zu tun, wo man bei Jesus abschauen kann. Und darum, dass mal die grundsätzliche Herausforderung für heute Morgen an alle Männer: Sind ihr parat, sind wir parat, den Auftrag anzunehmen und Haupt zu sein? Verantwortung, geistliche Verantwortung für mein Leben, für meine Angetrauten, wenn ich habe. Und dort, wo es richtig gemeint geht, wenn man richtig Ältesten geht oder Ältesten ist, das zu übernehmen, das zu tragen, vorauszugehen. Und ich möchte auch die Frauen herausfordern: Sind ihr parat, uns die Verantwortung zuzugestehen? Ich möchte Ehefrauen herausfordern und fragen: Sind ihr parat, das euren Männern zuzugestehen? Wir werden sicher am nächsten Sonntag noch intensiver in das Thema hineinschauen und darum lasse ich es einfach mal bei dieser Frage. Und ich möchte für einen letzten Punkt noch einen spezifischen Punkt vom Masi anschauen. Vielleicht ein bisschen ausgecatcht für viele von uns, und doch sehe ich, der Punkt bringt so viel Not, wenn Männer da ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, und darum ist es wichtig, dass wir den nochmal anschauen. Und zwar geht es um unser visuelles Orientiertsein als Männer. 95% von allen Männern, ich sage jetzt mal, geniessen einen schönen Frauenkörper. Die Rundungen von einer Frau, das ist nun mal etwas Schönes. Das gefällt Männer. Und das ist oft ein Thema, das ein bisschen schwierig ist, weil sich Männer dafür verurteilen. Frauen wollen nicht in Gedanken der Männer nackt ausgezogen werden. Und trotzdem passiert das oft. Und die Bibel hat ganz ein unverkrampftes Bild von dem. Oder redet ganz unverkrampft von dem. Manchmal haben wir das Gefühl, das darf nicht so sein. Es darf nicht so sein, dass meine Augen immer Frauen, schöne Frauen sehen. Und dann lesen wir in der Bibel, und das werde ich euch vorlesen. Ich hoffe, euch fallen die Ohren nicht ab, aber die die Bibel schon mal durchgelesen haben, haben das auch schon gelesen. Hohelied 7, Verse 2 bis 10. Wie schön ist dein Gang in den Schuhen, du Fürstentochter. Rund sind deine Schenkel, wie zwei Spangen, die des Meisters Hand gemacht hat. Es ist hebräische Poesie. Es ist nicht alles logisch und so passend für unsere Ohren. Aber ich glaube, man versteht, was er damit ausdrücken will. Dein Schoß ist wie ein runder Becher, dem nimmer Getränk mangelt. Dein Leib ist wie ein Weizenhügel, von Lotusblüten umsäumt. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge einer Gazelle. Dein Hals ist wie ein Turm von Elfenbein. Deine Augen sind wie die Teiche von Heschbon am Tor Bad Rabbim. Deine Nase ist wie der Turm auf dem Libanon, der nach Damaskus sieht. Dein Haupt ragt auf wie der Karmel. Das Haar auf deinem Haupt ist wie Purpur. Ein König liegt in deinen Locken gefangen. Wie schön und wie lieblich bist du. Liebe voller Wonne. Dein Wuchs gleicht einem Palmbaum und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will auf den Palmbaum steigen und seine Zweige ergreifen. Lass deine Brüste sein wie Trauben am Weinstock und den Duft deines Atems wie Äpfel und deinen Mund wie der beste Wein, der meinem Freunde glatt eingeht und die Lippen der Schlafenden netzt. Hocherotischer Text. Ganz ehrlich, das geht als Softporno durch. Da wird Geschlechtsverkehr beschrieben. Der Wunsch von einem Mann, was er mit dieser schönen Frau möchte machen. Er will den Palmbaum besteigen. Und das in der Bibel. Ausgelöst durch seine visuelle Orientierung. Und Bibel schreibt das einfach so. Und zwar in einem positiven Sinn. Also offensichtlich, liebe Männer, unsere visuelle Orientierung ist nicht das Problem. Das ist gut. Das Problem ist, dass viele Männer mit dem nicht lernen umzugehen. Dass viele Männer die visuelle Orientierung als Vorwand missbrauchen, um sie falsch einzusetzen. Ich habe schon mit vielen Männern geredet, die mir sagen, ich bete dafür oder ich habe dafür gebetet, dass Gott mir das wegnimmt, dass ich nicht mehr visuell orientiert bin. Und ich habe selber dazu gehört in den Jugendjahren, weil es so viel Not und Leid bringt ins Leben. Und ich verstehe, dass viele Männer gesagt haben, ich will nicht mehr kämpfen, ich geniesse die Frauenwelt jetzt einfach. Auch mir hat Gott die Orientierung nicht weggenommen. Und wisst ihr warum? Ich habe noch von keinem Mann gehört, der das gebetet hat und sie ihm weggenommen worden ist. Und ich glaube, der Grund ist der, weil es gut ist, dass wir so sind. Weil Gott uns so eingerichtet hat. Gott hat uns eine visuelle Orientierung gegeben. Und schaut mal, wie wunderbar dass das eigentlich zusammenpasst. Auf der einen Seite haben wir die Frauen. Und zeigen wir bitte mal eine Frau, die eigentlich im Herzen nicht gern schön ist. Frauen wollen doch schön sein. Sie wollen doch hören von ihrem Mann, du bist schön. Du bist sogar die schönste Frau auf dieser Welt. Welche Frau macht sich nicht gern zurecht, putzt sich ein bisschen raus? Und welcher Mann schaut nicht gern eine schöne Frau an? Im reinen, ursprünglichen Sinn passt doch das wunderbar zusammen. Ein Mann, der sich sehnt, eine schöne Frau anzuschauen, wenn möglich nackt, irgendwann. Und eine Frau, die gern angeschaut und wertschätzt werden mit ihrem Körper. Wunderbar eingerichtet, das passt super zusammen. Und ohne die sündhafte Begierde, die durch den Sündenfall reingekommen ist, ist das 1a. Und eine Erfüllung und eine Beglückung für beide Partner. Das Problem ist die entstellte Sexualität, die reingekommen ist. Dass der Mann die visuelle Orientierung nicht mehr im Griff hat. Und da möchte ich uns mit Männern heute Morgen herausfordern. Hauptsache, Verantwortung fürs Leben übernehmen, bedeutet, lernen, umgehen mit dem Visuellen orientiert sein. Uns herausfordern und ermutigen, falls der Kampf aufgegeben worden ist, lasst uns wieder kämpfen. Unsere visuelle Orientierung als Vorwand zu nehmen, dass wir jede Frau, die wir sehen, die einigermaßen hübsch ist, in unseren Augen, ist jede Frau hübsch, aber nicht jeder Mann findet jede Frau hübsch, das als Vorwand zu nehmen und jede in Gedanken für die Blut auszuziehen. Das als Vorwand zu nehmen und zu sagen, ich brauche ein Ventil und ich ziehe mir Pornos en masse rein. Das ist ein Missbrauch, das ist eine entstellte Sexualität und entspricht nicht der Verantwortung, die Gott uns zuspricht. Ich möchte uns Männer herausfordern, lasst uns den Kampf kämpfen. Das gehört zu unserer Verantwortung, Mann zu sein, lernen mit dem umzugehen, wie Gott uns geschaffen hat. Das ist eine Schöpfungsordnung. Lasst uns dieser Schöpfungsordnung unterordnen und sagen, danke Gott, hast du mich so geschaffen. Und jetzt hilf mir bitte auch, mit dem umzugehen. Wieder das Zuwenden zu Jesus und sagen, hilf mir, ich schaffe es nicht alleine. So viele Männer haben das schon geschrauben und so vielen Männern hat Gott geholfen. Kämpfen wir wieder darum, dass wir rein werden, mit unseren Augen, mit unseren Gedanken und unserem Herz. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch das Wort an die Frauen richten. Es ist unsere Verantwortung, wie wir Frauen anschauen. Und doch möchte ich euch ermutigen, wenn ihr wisst um das, wie wir ticken, dann habt ihr ein Stück weit auch eine Verantwortung, wie ihr euch zeigt. Wir haben in unserem Sommerlager, im letzten Sommer, einen Themenabend gemacht. Mann sein, Frau sein, Liebe, Sexualität. Und wir haben den mal so gestaltet, dass wir als Leiterteam Thesen aufgestellt haben. Und nachher haben wir diskutiert mit den Teilnehmern. Und eine These, die wir aufgestellt haben, also es waren falsche und richtige Thesen, und eine These war, je weniger eine Frau anhat oder je enger die Kleider sind, die sie anhat, je körperbetonter, umso eher wird sie von den Männern ausgezogen in Gedanken. Und es war eine rege Diskussion, Leute, die das so bejaht haben, Leute, die das nicht bejaht haben, nicht wollen sehen. Und ich habe gemerkt, dass wir nicht so zu einem Konsens kommen. Und dann habe ich die Männer gefragt, das sind Teenager von 11 bis 16, bis 17. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, liebe Männer, es muss niemand, aber wer will die Stellung beziehen? Bitte streckt doch mal alle auf, die Mühe damit haben, je weniger das Frauen tragen, je mehr, dass sie herausgefordert sind. und es haben 90% von diesen Teenagern aufgestreckt. Das war ein Schock für Teenager-Mädchen, Sexoi. Das war nach einer Erledigung, das Thema, es ist nicht mehr darüber diskutiert worden, es wäre nicht mehr gegangen. Und es hat von diesem Zeitpunkt ein paar Teenagerinnen, die sich anders angelegt haben. Einfach das zum Spiegeln. Es ist leider so. Es fordert uns raus. Sündigen tun wir, wenn wir Frauen falsch anschauen. Aber es gibt Frauen, die provozieren es leider. Und das fängt bereits beim Thema Hotpants an. Das fängt mit dem Thema an, weite, luftige Oberteile, die man auf der Seite rein sieht und der BH sieht, das fordert Männer raus. Aber in der Welt ist es normal, dass man sich so anlegt. Darum will ich da sowohl die Männer herausfordern und auch die Frauen. Wir haben eine Verantwortung. Wenn wir wissen um die Schöpfungsordnung, wie verhalten wir uns jetzt denn? Ich habe am Anfang gesagt, dass wir das Thema nicht autonom betrachten können. Mann sein und Frau sein ist voneinander abhängig. Es interagiert miteinander. Die Schöpfungsordnung ist aufeinander ausgelegt. Es geht um Beziehungen. Immer dort, wo sich Männer entscheiden, die Rolle wahrzunehmen, die Verantwortung wahrzunehmen, braucht es auch Frauen, die das zugestehen. Dort, wo Frauen, das werden wir nächsten Sonntag wahrscheinlich sehen, entscheiden, ihre Rolle wahrzunehmen, braucht es Männer, die die Rollen entsprechend auch schützen und ihre Verantwortung wahrnehmen. Und auch im Kleinen oder in den Unterbereichen, dort wo Männer entscheiden, mit ihrer Orientierung, wie sie geschaffen sind, umzugehen in der Sexualität, auch dort braucht es Frauen, die ihnen helfen, die sie unterstützen in dem Sinne. Ich weiss nicht, was das alles ausgelöst hat heute Morgen in dir. Mein Wunsch ist es, dass wir in der Gemeinde wieder mehr Männer und Frauen haben, die sagen, ja, ich will ein Leben führen nach dem Plan, wie Gott uns Männer und Frauen sieht. Und wir werden jetzt das Lied nochmal singen, Here I Am to Worship. Ich werde euch herausfordern, das Lied als ein Bekenntnis zu formulieren. Und sagt, ich bin da, um Gott anbeten. Ich bin da, um Gott anbeten, nicht einfach nur in dieser Minute, sondern mit meinem Leben. Ein wohlgefälliger Gottesdienst. Und ja, Gott, ich will die Verantwortung, die du mir gibst, meine Art als Mann, meine Art als Frau, will ich annehmen und leben. Ich bete noch und dann steigen wir ein, das Lied. Vater, ich danke dir, dass du uns Männer und Frauen wunderbar gemacht hast, so gut aufeinander zugeschnitten, aber du siehst, wie wir Menschen daran leiden, dass die ganze Welt unter dem Sündenfall ist, dass so vieles entstellt ist und dass wir den richtigen Umgang so oft nicht gefunden haben. Und du weißt, wo wir am Anschlag sind, wo Männer und Frauen da drinnen sitzen, die sagen, ich weiss nicht, wie ich diesen Auftrag wahrnehmen kann. Und darum, wenn wir auf dich schauen und auf deine Hilfe zählen und dich bitten, komm und hilf uns und gib uns Kraft, immer wieder zu entscheiden, ich will in dieser Rolle leben, die du uns zugedacht hast. Hilf uns da dabei. Amen.